Jay. Wahnsinn. Du hast gerade ein Buch veröffentlicht.
Ja.
Es hat den programmatischen Titel Es ist unser Land und um die Schultern hast du eine deutsche Flagge. Was mich an diesem Buch berührt hat, aber auch an dem, was du zu deinem Buch schon erklärt hast, dass du zwar sagst, es ist unser Land, hier bin ich, habe ich die längste Zeit meines Lebens verbracht, aber du bist dir nicht mal so sicher, ob es für dich und deine Familie das Land bleiben wird, in dem du sein wirst in Zukunft. Wie kommst du darauf?
Giovanni, mein Großvater ist 101. Ich glaube, der schaut uns heute zu. Und er hat nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Und er bat mich, seinen iranischen Pass zu verlängern. Und ich habe ihn gefragt, warum, ob er vorhätte zu verreisen. Da meint er so, nein. Aber was ist, wenn die uns hier rauswerfen? Dann müssen wir doch irgendwo hin. Das sagt ein 101-Jähriger, der seit fast 1960 durchgehend in diesem Land ist.
Wir sehen ihn gerade.
Da waren wir zusammen am Kaspischen Meer.
Wie alt war er da?
Da war er, glaube ich, 96 oder irgendwie so.
Unglaublich.
Ja, der ist fit. Das hört er nicht so gerne, weil er hat immer Angst, dass er morgen stirbt, weil wir ihn dann verwünscht. Also dürfen wir nichts zu sagen. Wir wissen nicht, wie alt er ist und auch gar nichts. So, das habe ich nie gesagt. Aber das hat mir sehr zum Denken gegeben.
Aber hast du ihn beruhigen können oder warst du der Meinung, dass der so falsch nicht liegt?
Ich habe den Pass verlängert für ihn. Also er hat jetzt einen gültigen Reiseausweis. Falls er rausgeworfen wird, kann er immer noch nach Teheran zurück. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht, weil ich immer dachte, dass vielleicht das Sicherste, was ich habe, mein Recht aus dem Grundgesetz ist, weil ich so sehr an dieses Land glaube.
Aber da bin ich mir nicht mehr so sicher.
Ja.
Und glaubst du wirklich, dass dein Großvater nach 65 Jahren, die er fast durchgehend in Deutschland gelebt hat, dass da Leute sind, die ihn bald rausschmeißen könnten?
Ja, ich habe ja neben dem Buch den zweiten Teil, wie erwähnt, meiner Dokumentation im Nazidorf gedreht und ich war in...
Das muss man ein bisschen erklären. Du hast vor 10 Jahren, hast du, glaube ich, 4 Wochen?
4 Wochen.
In einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern?
Richtig.
Verlebt, das eine Hochburg war von Rechtsextremisten?
Richtig.
Und die hast du jetzt... Nach 10 Jahren wieder besucht?
Ich habe sie wieder besucht.
Und das kann man sich auch anschauen, ich glaube am 7. Oktober im Rahmen von Panorama.
Ja.
Und vor 10 Jahren warst du noch nicht so erschrocken, aber offenbar jetzt nach 10 Jahren. Warum?
Ich war vor 10 Jahren nicht erschrocken, weil Menschen mit Migrationsgeschichte das alles kennen. Die kennen Neonazis, die wissen, dass es Kräfte in diesem Land, übrigens in allen Ländern der Welt gibt, die rechtsextrem sind und mit Migration ein Problem haben. Aber als ich jetzt dort war und mit einem weiteren Neonazi gesprochen habe, der meinte, man müsse diese ganze Migrationsgeschichte rückabwickeln, dann habe ich gesehen, das Wording hat sich so dermaßen verändert. Ich habe ihm auch gesagt, rückabwickeln, das ist ja so wie Ware, als würde ich was bei Amazon zurückschicken wieder. Mhm. Ja, wir müssen das Problem lösen. Und dann läufst du durch Mecklenburg-Vorpommern und siehst, überall fehlt es an Arbeitskräften. In den Hotels, in der Gastronomie, in den Schwimmbädern, weil halt dort so wenig Migranten sind und die Mecklenburger nicht bereit sind, diese Arbeit zu machen. Mhm. Und dann fängst du an, sehr darüber nachzudenken, wo es gerade hingeht in unserem Land.
Aber Michel, das würde ja voraussetzen, dass diese Kräfte, die ich habe da ja ein bisschen schon reingeschaut, denen, die den Verfassungsschutz, die alle Staatsorgane ablehnen, die sagen, die AfD ist ihm viel zu moderat. Das würde ja voraussetzen, dass diese Kräfte irgendwann mal die Mehrheit hier haben im Lande. Hältst du das wirklich für möglich?
Naja, die Kräfte sind nicht nur die Neonazis. Ich bin da ganz bei Herrn Wüst. Es ist nicht so, dass die Menschen, die die AfD wählen, alles Rechtsextreme sind. Insbesondere, wenn sie von der SPD dort rüber wandern. Also jetzt haben wir es quasi schwarz auf weiß. Aber die sie anführen, die möchten ein anderes System. Das sind Verfassungsfeinde. Es hat ja einen Grund, warum sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Warum wir so viel darüber reden. Mit all dem, was sie den ganzen Tag sagen. Wir können das einfach nicht leugnen, dass es Menschen sind, die versuchen, dieses Land und das Grundgesetz, so wie wir es kennen, unsere Demokratie, das, was wir hier machen, aufzuheben. Und wenn die irgendwann bei 25% liegen, wenn sie in Umfragewerten an der Union
vorbeiziehen. Das war ja schon heute schon der
ja,
Wert,
ja? Das ist schwierig. Also ja, ich habe Sorge, dass es sein kann, dass irgendwann Rechtsextreme in diesem Land die Macht übernehmen. Warum soll es nicht nochmal passieren? Das ist ein Problem und davor habe nicht nur ich Sorge, ich spreche ja nicht nur für mich. Also mir geht's wunderbar, ich fahre dann einfach, weiß ich, nach Spanien oder so und lebe dann dort weiter. Aber was mit all den Menschen, die in diesem Land leben, die das nicht machen können? Mhm. Und das sind nicht nur die Migranten.
Hören Sie das zum ersten Mal in der Wüste, dass Menschen, die geradezu mustergültig integriert scheinen, so wie Michel, der eine eigene Sendung hier hat, der auch beliebt ist bei den Leuten, völlig unabhängig davon, welchen ethnischen Hintergrund sie haben, dass die fürchten, dieses Land wieder verlassen zu müssen, das eigentlich ihr Zuhause ist?
Nein, ich höre das nicht zum ersten Mal. Das erste Mal habe ich es von Menschen jüdischen Glaubens gehört, vor einigen Jahren. Die Erzählung oder die Schilderung der Befürchtung endete genauso. Wer sagt uns, dass das nicht nochmal passiert? Was ist der Unterschied?
Ja, und Sie fürchten aber auch was anderes. Sie fürchten auch die Anfeindungen von einer ganz anderen Seite.
Ja, aber Sie haben auch die Befürchtung, dass Sie dieses Land verlassen müssen, weil die Anfeindung Sie und Ihre Kinder einfach in die Situation bringt, irgendwann feststellen zu müssen, wir können hier nicht mehr sicher leben. Und die Befürchtung wird artikuliert. Und ich würde sie auch nicht wegwischen. Wer bin ich, das wegzuwischen? Ich würde nur auf die rhetorische Frage heute versuchen, noch eine Antwort zu geben. Ich würde sagen, wir haben heute eine stärkere Verfassung als Weimar. Das war ja der Vergleich, kann es nicht nochmal passieren. Wir haben heute ein stärkeres Grundgesetz. Und wir haben die Lehre aus der Geschichte, dass es keiner absoluten Mehrheit einer solchen Partei bedarf. Und deswegen sind wir ja alle, deswegen reden wir ja drüber, wir sind nicht naiv, niemand ist hier naiv. Sondern es vergeht ja kaum ein Tag, kaum eine Talkshow, wo man nicht darüber spricht. Und das ist, glaube ich, wir haben heute eine stärkere demokratische Gesellschaft, wir haben eine stärkere Verfassung und deswegen wär ich so pessimistisch nicht, ich kann es nur auch leichter sagen als Sie, muss ich auch ehrlich gestehen. Und ich sehe schon, klar, jetzt haben Sie gerade die Umfragen beschrieben, AfD bei Mitte 20, so wie die Union, also meine Partei und so weiter. Ich sehe schon eine große Ernsthaftigkeit auch bei den Akteuren der neuen Bundesregierung, die schon wissen, dass in den letzten Jahren einfach unglaublich viel Vertrauen verloren gegangen ist. Über 70% der Menschen haben das Vertrauen in diesen Staat mehr oder weniger stark verloren. Das ist eine neue Umfrage vom Beamtenbund, die natürlich besonders Interesse haben zu sehen, wie wird dieser Staat
besonders auch bei jungen Leuten.
Ich sehe schon in der Politik ein großes Bemühen, sich die Frage zu stellen und sich auch es nicht leicht zu machen, was ich eben schon gesagt habe, was müssen wir wirklich ändern, wo müssen wir anpacken, damit das Vertrauen in den Staat zurückkommt und nicht so viele Leute frustriert sind und bis hin zu sauer sind, bis hin zu ablehnen sind, die dann ja leichte Beute werden für solche
Klar. Themen. Aber spürst du dieses Bemühen und diese Sorge, die offenbar auch in großen Teilen bei den großen Teilen der Regierenden sind?
Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, wenn ich vor 5 Jahren hier gesessen hätte, dann hätten wir uns wahrscheinlich ein bisschen gestritten. Ich hätte mich dazu geäußert. Ich hätte Statistiken bemüht. Ich hätte die Gegenseite genannt. Das mache ich heute nicht mehr. Ich höre ihnen einfach nur zu. Und dann sage ich, ja. Also ich will nicht despektierlich wirken. Das geht nicht ins eine Ohr rein und ins andere raus. Es geht rein und es bleibt hier in meinem Gehirn. Weil ich sehe, dass wir das seit so vielen Jahren sagen. Schafft es die AfD in die Parlamente, schafft sie die 5%-Hürde, schafft sie 10, oh, jetzt ist sie stabil bei 15, jetzt ist sie Oppositionsführer, oh, jetzt haben sie mal die Union in einer Umfrage ja nur überholt, oh, sie haben sich in NRW ja Gott sei Dank nur 3,5, verdreieinhalbfacht, nicht mehr. Ich bin sehr müde, ich bin sehr traurig, ich bin sehr erschöpft und ich bin voller Sorge.
Du sagst in deinem Buch auch, die sind nicht vom Himmel gefallen.
Nein.
Bevor sie so stark wurden, gab es große Versäumnisse. Was ist für dich das größte Versäumnis?
Dass wir aufgehört haben, die großartige Leistung der Migranten und der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, also der Deutschen, die so viel geleistet haben, nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam dieses Land aufzubauen, und dass wir in diesem Land seit so vielen Jahren in absoluter Stabilität und in absolutem Frieden leben, dass wir diesen überwältigenden Teil nie benennen, sondern immer auf den einen Messerstecher gehen, der irgendwo irgendwas gemacht hat. Wir loben uns nie auf diese.
Würden Sie auch im Umgang mit der AfD heute so klar formulieren können, Leute, das habt ihr als Politiker der Mitte falsch gemacht? Macht es bitte mal so. Weil die Frage stell ich mir. Wir haben ja oft so gedacht, komm, wir dürfen die nicht noch größer machen, obwohl wir irgendwie doch jeden Tag drüber reden. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir das wahrscheinlich schon hätten früher nicht mehr so machen dürfen, sondern wir müssen uns stärker auseinandersetzen. Sagen, was sagt ihr? Weil die Leute wählen die mit so einer Art Projektionslogik. Irgendwas funktioniert nicht, viel funktioniert nicht, man ist sauer auf die anderen Parteien und dann wählt man die. Guckt, wenn man die Menschen mit dem Programm der AfD konfrontiert und sagt, du glaubst, das ist eine Arbeiterpartei, das ist das Gegenteil von Arbeiterpartei. Dann ist mir egal, ihr braucht jetzt meinen. Ich glaube, wir müssen, das ist meine These, aber da würde mich Ihre Meinung viel mehr interessieren.
Also all das, was wir besprechen, hat bisher ja nichts genützt. Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Ob das vor 10 Jahren in dieser Form sichtbar war, das weiß ich nicht. Aber jetzt wissen wir das auf jeden Fall. Mhm. Und wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, die Menschen, die bereit sind, Rechtsextreme zu wählen, obwohl sie selber gar nicht rechtsextrem denken, diese Menschen zurückzuholen in die demokratische Mitte und ihnen die Hoffnung zu geben, dem jungen Mann, der in Thüringen wohnt und einfach sieht, da ist nichts mehr für ihn. Alles ist weg, niemand kümmert sich darum. Jemand, der sagt, aber ihr hisst überall eure Regenbogenflagge und ihr gendert und in allen Talkshows, in Medien und im Bundestag geht es um gar nichts anderes. Aber ich bin Landwirt und zu mir sagt nie jemand Danke, wo ist denn meine Flagge? Und dass wir das abtun und sagen, nee, du verstehst das nicht. Also dieses die Menschen mit einer von unserer Seite Arroganz und Doofheit und mich eingeschlossen zu konfrontieren, was sie gar nicht sind. Und dass dann diese Menschen frustriert sind und unzufrieden, das kann ich voll nachvollziehen. Aber sie laufen in die Hände von Menschen, die genau das ausnutzen möchten und denen nicht das geben, was sie wollen. Und das sollte uns allen, die wir heute hier sitzen, wirklich zu denken geben.
Michel. Wenn du, wie ist denn deine persönliche Erfahrung, wenn du in dieses Dorf zurückkehrst nach 10 Jahren, in dem das eine Hochburg der Nazis ist, Neonazis, wie behandeln die dich? Hast du bei denen kurioserweise so eine Art Promi-Status oder begegnen sie dir mit nackter Ablehnung?
Also ich glaube, sie gucken heute Abend, ich grüße nach Jamel, weil heute Abend kommt Captain Stinner ja nach uns und sie gucken diese Sendung so gerne. Also sie haben mich gefragt, wie ist denn so Mike Krüger privat, wollten sie irgendwie wissen. Das sind ja auch Menschen, die ganz normal auch teilhaben an dieser Gesellschaft, was auch sehr gut ist, dass das so ist. Mhm. Sven Krüger, der Neonazi aus dem Dorf, der Dorfanführer, hat mein letztes Buch gelesen und hat gesagt, ich möchte mich in einem Punkt korrigieren. Ich habe dir damals vor 10 Jahren abgesprochen, dass man 2 Heimate haben kann. Heute sehe ich das anders. Ich glaube, das geht. Mhm. Das ist eine gute Erkenntnis. Das ist wenig Erkenntnis für 10 Jahre, nur das. Aber es ist immerhin was. Aber das ist nicht das Problem. Das ist nur Jamel und da sind ein paar Leute, die spielen irgendwie Drittes Reich. Schlimmer wird's, wenn du dahin gehst, wo die AfD schon die Macht übernommen hat. Also wo du als verlängerten politischen Arm der Rechtsextremen siehst, was im Land angestellt wird. Ich habe mit Leuten gesprochen, wo der Lehrer an der Schule einen langen Vortrag gehalten hat, dass die AfD eine ganz tolle Partei sei. Und die Mutter wollte mich an diese Schule rufen. Die Tochter war 8, wo das passiert ist.
Um eine Gegenposition einzunehmen.
Ja, also ein Lehrer, der einer 8-Jährigen erklärt, dass zu Hause gegen die AfD, das ist Propaganda und das sind eigentlich ganz tolle Leute.
Wenn du versuchst zu vergessen, dass es diese Wahlerfolge gibt und dass es diese Nazi-Hochburgen gibt, wann fühlst du dich wohl und zu Hause in Hamburg, wo du lebst?
Giovanni, immer. Also ich fühle mich wohl, weil ich mir meine Welt baue und weil ich jenseits von dem mittlerweile bin, weil ich das mache, was ich mache. Ich habe viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die mir sagen, dass sie AfD wählen und sehr gerne meine Sendung gucken. Und ich diskutiere mit ihnen so. Also
fühlst du dich dann in Frage gestellt, wenn ihr so?
Nein, ich bin ja am 20. April geboren. Das finden die auch immer ganz toll. So. Das kommt auch nochmal dazu. Nein, das tue ich nicht. Ich diskutiere mit den Menschen. Also ich nutze das und sage voll, dass sie das gut finden.
Wirklich, ich mit einigen, was du da schreibst, bin ich nicht einverstanden. Aber was ich wirklich sehr bewundere, ist dein Mut, auf die Leute zuzugehen. Also zum Beispiel, als dieser schreckliche Anschlag war in Paris auf die Kolleginnen und Kollegen von der Satire-Scheißschrift Charlie Hebdo, da hast du dich am Jungfernstieg hingestellt mit einem Schild, ich bin Muslim, was willst du wissen? Hast du die Erfahrung gemacht, dass man Leute zumindest ins Wanken bringt, kann, wenn sie ganz abstruse Überzeugungen haben?
Ja, ich habe vor kurzem wieder einen Beitrag gemacht und mit einer Dame darüber gesprochen und sie erzählte mir, dass sie die AfD wählt und dass alles besser wird. Und habe ich sie gefragt, glauben Sie wirklich, dass wenn die Migranten hier weg sind, dass von dem Geld dann irgendwelche Kindergärten gebaut werden oder irgendwelche anderen Sachen? Und irgendwann meinte sie, nein, das weiß ich doch. Ich bin einfach nur unzufrieden mit meinem Leben und ich bin unzufrieden mit allem und ich habe mir das als Ventil gesucht. Also das, was ich mit meinem Schild mache, das müsste jetzt 2015, müssten das alle unsere Politikerinnen und Politiker draußen machen, damit die Bevölkerung sieht, sie sind für sie da. Aber das passiert leider, ich möchte nicht sagen gar nicht, aber es passiert zu wenig. Wir sehen ja die Erfolge, wie es funktioniert.
Ich glaube, aber das ist zu wenig. Etwas wäre, was nicht nur Politikerinnen und Politikern gut täte, sondern auch dem einen oder anderen Journalisten.
Absolut.
Journalistin.
Absolut.
Aus unserer Branche.
Absolut. Mhm. Ja, wir haben falsch berichtet. Wir haben tendenziös in Richtung berichtet. Zum Teil, weil wir es nicht wussten.
In welchen Bereichen tendenziös berichtet?
Ich meine, ich habe mich auch sehr viel mit Queerness, mit Trans, mit Gendern, mit solchen Dingen beschäftigt und hätte mich damals aber auch mit konservativen Themen beschäftigen können. Das ist nicht so mein Thema. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Deswegen habe ich mich mit den Themen beschäftigt, wo ich mich auskenne. Aber ich hätte meinen Mund aufmachen können und sagen können, wir müssen auch mehr Angebote machen für Menschen, die einfach konservativ denken. Konservativ brauchen wir in einer Gesellschaft. Also ich bin selber in vielen Dingen sehr konservativ. Das haben wir nicht gemacht. Jetzt merken wir das. Jetzt sind wir dabei, das ein bisschen zurückzudrehen. Das funktioniert auch. Aber es ist noch zu zaghaft und noch zu wenig, um das Vertrauen der Leute wirklich wieder zurückzugewinnen, nicht Rechtsextreme zu wählen.
Michelle, ich würde mich sehr, sehr freuen, ja, Judith auch, wenn du bald zurückkommen würdest und uns auch ein bisschen über dein Leben erzählen würdest. Darauf habe ich mich auch viel vorbereitet, aber es war so spannend, was du gerade erzählt hast, wie du das Land im Moment findest. Aber vielleicht haben wir noch ein klein bisschen Zeit, dass wir ganz kurz drüber reden können. Ich glaube, nicht alle wissen, dass du die ersten 5 Jahre in Teheran noch gelebt hast und dann erst mit deiner Großmutter, Stefanie, mit Großmutter, nach Deutschland gekommen bist.
Ja.
Was war dein erster Eindruck von Deutschland, als du hier warst? Das Leben hat sich komplett geändert. Und was ist das, woran du denkst, wenn du dich zurückversetzt in den 5-jährigen Michel?
Naja, der 5-Jährige hatte erstmal keine Eltern, weil die waren im Iran geblieben und man hatte langsam die Wehrpflicht so runtergesetzt, dass auch über 6-Jährige das Land nicht mehr hätten verlassen können. Weil 6-Jährige. Also ich wäre mit 6 dann reingefallen und dann hat man beschlossen, mich aus diesem Land irgendwie
in Sicherheit zu bringen.
Und dann sind wir nach Frankfurt geflogen, Iran Airflug, damals Teheran, Frankfurt. Ich war mit meiner Oma da, ich bin mit ihr groß geworden, ich habe sie sehr gern gehabt. Da sehen wir meine Mutter, meine Schwester und mich noch in Teheran.
Die Schwester ist im Arm?
Meine Schwester ist im Arm, genau, und ich bin der mit der gelben, damals schon richtig schön mit Friesenherz. Ne? Also da wusste er schon, dass er nach Norddeutschland kommt, hat sich passend angezogen. Ich habe Bananen bekommen, und zwar große Bananen. Wir kannten nur die pakistanischen, indischen Bananen, das sind die kleinen. Heute weiß ich, dass das die guten sind und dass das die teuren sind und die süßen, aber wir haben so richtig große Bananen bekommen. Ich glaube, 5 Bananen auf einmal gegessen, habe ich Bauchschmerzen gehabt. Und dann hat man mir so ein bisschen Spielzeug gegeben. Ich habe ein Überraschungsei bekommen, da war so eine kleine Figur drin und dann war diese Figur mein größter Schatz und ich bin dann damit in der Gegend rumgelaufen und zack, wurde ich eingeschult und dann war ich mitten im Leben und musste verstehen, was die Leute da um mich herum so sagen und machen.
Und war das im Grundsatz freundlich, was dir begegnete?
Ja, ich war 5. Natürlich war das freundlich. Also ich erinnere mich natürlich, wir sind Iraner, wir sind sehr laut. Da musste immer diese Mittagsruhe eingehalten werden. Wir haben damals den doofen Spruch gehört, oder das war eigentlich freundlich gemeint, wir sollen meinen Geburtstag nicht so laut feiern. Wir wussten ja gar nicht, was das bedeutet. Wir hatten das ja umgerechnet auf den 20. April. Aber was das bedeutet...
Meinst du, es wissen alle, was mit dem 20.
Wir können es ja sagen, da wurde Adolf Hitler geboren.
Genau.
So. Und dann ein paar Jahre später ich. Wir mussten damit umgehen, mit dem, was war. Aber das waren nicht die Probleme. Das war egal. Deutschland ist immer noch so. Das ist immer noch ein sehr gastfreundliches, tolles Land. Und das möchte ich erhalten und der ganzen Welt zeigen, Giovanni, jeden Tag aufs Neue. Weil ich ein tolles, tolles Leben habe.